Liebe Freunde, es ist für mich wirklich schön, bei euch zu sein. Es ist ja ein paar Jahre her, dass ich mich verabschiedet habe. Und ich glaube, ihr könnt euch noch ein bisschen daran erinnern, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier gestanden und ein Lied gesungen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? I did it my way. Und daraufhin hat mir mein Kollege Dennis was in die Hand gedrückt danach. Ein Zeitungsartikel hat er gefunden, zu schlecht gesungen, tot. Weil er beim Karaoke singen, das liebe ich ja, das Karaoke singen, weil er beim Karaoke singen nicht den richtigen Ton traf, ist ein Mann in den Philippinen erschossen worden. Der Schütze wurde festgenommen. Vor allem bei Frank Sinatras My Way gibt es oft Ärger. Nun, es hat schon für mich jetzt ein bisschen Mut gekostet, trotzdem hier zu predigen. Ich erwarte hoffentlich keinen Ärger. Aber jetzt können wir uns auf eine Kindergeschichte freuen erstmal. Und da bitte ich erstmal alle Kinder nach vorne zu kommen. Kiddies, gibt es hier noch Kinder? Ja klar. Wir? Kommt bitte mal nach vorne, ich will eine Geschichte für euch erzählen. So hier in die erste Reihe. Nein? Mutig oder nicht? Na gut, dann bleibt sitzen, aber ihr seid gemeint. Ihr kennt den Moses, der große Führer Israels. Und dieser Moses, ja, der hatte allerhand zu tun, wenn die Leute Stress und Probleme hatten, die sind immer zu Moses gegangen und haben ihm dies und das und jenes erzählt. Und er musste dann immer aushelfen, richten, mit seiner Weisheit sprechen. Und einmal kamen die Frauen zu ihm und haben ihm ein Stück Brot, ja, so ein Fladenbrot unter die Nase gehalten und haben gesagt, Moses, riech mal. Und Moses hat dran geschnuppert und hat gesagt, oh, das riecht ja heftig, eklig. Ja, nach was riecht denn das, Moses? Und die ganzen Frauen Israels waren ganz empört und sauer und ärgerlich. Der sagte, das riecht nach Ochsensabber. Kann man das übersetzen? Nach Ochsensabber. Und Moses hat gesagt, wie kann ein Brot so stinken? Und da sagen die Frauen, die Mütter Israels, der Müller ist dran schuld. Der Müller? Und die zerren den Moses zum Müller und die laufen alle dahin und da ist der Müller. Und da sagt er, Moses, im Hintergrund die ganzen Frauen, die am Schimpfen sind, was ist denn hier los? Ja, ich kann nichts dafür. Aber, und Moses sagt, aber warum stinkt dieses Brot so, Müller? Und er sagt, ja, ganz einfach, der Ochse, ja, der drischt ja, dieses Mehl, da ist dieser Mühlstein und dieser Ochse, der läuft immer praktisch in der Runde und dabei sabbert er. Ja, also der schwitzt ja. Und die sabbern ja über den Mund, diese Ochsen. Und da wirft er seinen Kopf immer so hin und her und dieses Sabber, das landet halt auf dem Mehl. Kann ich nichts machen. Müssen sie halt so essen. Und die Mütter Israels natürlich gleich, das kann nicht sein, das wollen wir nicht. Und dann sagt Moses, Müller, das geht so nicht. Du musst was machen. Besorgen Riesenlätzchen für deinen Ochsen. Und dann sagt er, das gibt es gar nicht, ein Lätzchen für einen Ochsen. Moses überlegt, dann bind ihn sein Maul zu. Und ein Riesengeschrei. Nicht nur die Mütter Israels sind gekommen, sondern auch die ganzen Tora-Gelehrten und haben gesagt, Mose, kannst du dich nicht mal an dein Wort von Gott erinnern? Und Mose sagt, nee, wieso? Da steht doch in der Bibel, in der Tora, einem Ochsen, der drischt, dem verbinde, den macht sein Maul nicht zu. Mose sagt, das habe ich mal gesagt. Ja, das hast du gesagt. Ach so. Dann weiß ich auch nicht mehr. Und da kommt der Kleine von Moses, Gerschemeister, zieht ihm an dem Kleid, was er so anhat, und sagt, Papa, ich muss dir was sagen. Mose sagt, ich habe hier wirklich politisch wichtige Sachen zu regeln, das geht jetzt nicht. Und Gershom sagt, Papa, es ist wirklich wichtig. Und Mose sagt, nein, das geht jetzt nicht. Du siehst doch die ganzen Frauen und die. Und er schickt ihn dann weg. Mose diskutiert mit diesen ganzen Leuten und findet keine Lösung. Findet keine Lösung. Am Abend geht er. Okay. Am Abend geht er richtig fertig nach Hause, guckt sich seine Familie an und merkt, da fehlt der Gershom und sagt zu seiner Frau, wo ist denn Gershom? Er sagt, die ist draußen, irgendwie ist er total beleidigt wegen dir. Irgendwie habt ihr heute Stress gehabt. Und Mose sagt, nein, ich hatte Stress. Und dann kam der noch dazu, der kleine Junge. Und dann sagt die Frau, geh zu ihm raus. Guck mal, was er hat. Und Moses geht zu ihm raus und sagt, na, Gershom, was ist denn los? Und sagt der Gershom, Papa, ich finde es voll doof, dass du nicht zugehört hast, wenn ich dir was Wichtiges zu sagen habe. Aber Gershom, du hast gerade gestört in dem Moment. Aber das hat gerade dazu gepasst, Papa. Okay, Gershom, hast du eine Lösung, was wir mit diesen sabbernden Ochsen machen und mit diesem Ochsensabberbrot? Ja, ganz einfach. Wann muss der Ochse denn immer arbeiten? Ja, am Tag. Wenn die Sonne so heiß ist, dann schwitzt er ja. Genau. Lass ihn doch nachts arbeiten. Da ist es kühler. Da schwitzt er nicht mehr so. Und da sabbert er weniger. In dem Moment war Moses ganz erleichtert. Und in dem Moment hat er gemerkt, hätte ich doch auf meinen Kleinen mal gehört. Auch kleine Kinder haben tolle Ideen. Und in dem Moment hat dieser große Prophet Moses, der Führer Israels, seinen kleinen Jungen in den Arm genommen und hat gesagt, es tut mir leid. Du hast recht. Ich hätte da mal auf dich hören sollen. Das war die Geschichte. Und eine Aufgabe für euch. Nee, für die Älteren, oder? Nicht für die Kinder. Ich habe ja gesagt, da gibt es ja tatsächlich diesen Bibeltext. Einem Ochsen, der drischt, dem verbinde nicht sein Maul. Wo steht denn das überhaupt? Ich werde mich ja am Ende des Gottesdienstes von euch verabschieden. Ich würde mir wünschen, wenn ihr jetzt mal so schnell mal im langweiligen Teil meiner Predigt in eure Bibel dann reinschaut und mal guckt, wo das denn wirklich steht. Okay. Liebe Freunde, ungerechtfertigte Kritik, beleidigende Bemerkungen, verbale Attacken, abschätzige Blicke, Zurückweisungen, Lügen, Betrug, manche Pfeile, die andere Menschen auf uns abschießen, schmerzen und hinterlassen oft sogar tiefe Wunden. Wir sind gekränkt. Und offen gesagt, niemand ist geschützt vor diesen Kränkungen, vor diesen seelischen Verletzungen, die unser Ehrgefühl und unser Selbstbewusstsein betreffen. Kränkungen treffen immer den Kern unserer Persönlichkeit, unseres Selbstwertgefühles. Wir fühlen uns schlecht behandelt, wir fühlen uns nicht wertgeschätzt, wir fühlen uns nicht verstanden. Und die Bandbreite von Kränkungen reicht von unbewussten bis zu bewussten Angriffen, von Beleidigungen, Zurückweisungen, Ignoranz, Blamagen, Bloßstellungen bis hin zu verbalen Attacken. Häufiger Tadel, abwertende Kritik, beleidigende Worte, die darauf aus sind, einen anderen Menschen schlecht zu machen, ihn zu entwürdigen, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstvertrauen zu zerstören, ihn Schuldgefühle beibringen zu können. Ich saß einmal im Matheunterricht und ich hatte endlich mal die Hausaufgaben gemacht. Das war in Mathe was ganz Besonderes. Überhaupt als Schüler war es für mich was Besonderes, mal das gemacht zu haben. Und ich holte mein Heft aus der Tasche und der Lehrer hat nach den Hausaufgaben gefragt und ich schlag auf. Und ich, Depp, hab gemerkt, das war das falsche Matheheft, was du da eingepackt hast. Das ist immer mit diesen Heften, wenn die mal ausgehen, dann muss man ja ein neues Heft nehmen und ich habe das falsche Heft gehabt. Und ich habe mich so geärgert darüber. Da habe ich mal die Hausaufgaben gemacht und habe sie da liegen lassen. Da habe ich dieses Heft genommen und in den Müll geworfen. Vorne rechts, ich weiß noch ganz genau, war so ein Mülleimer. Ich nehme das Heft und pfeffer es da rein. Das soll mir nicht nochmal passieren. Ja, dann kam halt der Mathelehrer. Der hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe mich mal wieder gemeldet. War halt nicht so ein tolles Erlebnis. Aber danach hatte ich Musikunterricht. Und plötzlich klopfte es an der Tür. Und vor der Tür stand mein Mathelehrer. Und er hat gefaucht. Er hat gesagt, ich will jetzt den Horst Sebastian sprechen. Und der Musiklehrer hat gesagt, okay, Horst, geh mal raus. Und ich bin rausgegangen. Und habe gesagt, ja, ist irgendwas? Ich bin sauer, ich bin ärgerlich, hat er gesagt. So, worüber denn? Und dann holt er von hinten dieses zerknüllte Matheheft heraus, ja, was er aus dem Mülleimer gefischt hat, und hat gesagt: Was ist das? Mein altes Matheheft, ich habe es weggeschmissen, weil das ist mir egal, das ist ein Dokument. Ich so, ein Dokument? Ja! Ich so, okay. Und du schmeißt es so einfach weg. Ich brauche es nicht mehr. Und er war immer erregter und immer ärgerlicher und er hat immer lauter geschrien. Und zum Schluss hat er zu mir gesagt: Du kannst tun und lassen, was du willst, Horst. Das Abitur schaffst du nicht mehr. Dafür werde ich sorgen. Da war ich in der 9. Klasse. Und bis heute frage ich mich, was in meinem Klassenlehrer, was in meinem Mathelehrer vorgegangen ist, dass er mich so dermaßen bloßstellen musste, dass er mich so kränken musste. Einen Grund dafür sehe ich nicht. Aber ich habe mich dann erlebt als einen ganz verunsicherten Jugendlichen, der Angst hatte, diesem Mann dann zu begegnen, der am liebsten nicht mehr zur Schule gegangen wäre, der am liebsten alles hingeschmissen hätte, der zur Vertrauenslehrerin gegangen ist und die Vertrauenslehrerin hat gesagt: Ja, da kann ich auch nicht helfen. Diese Brutalität, die ich erlebt habe, diese Ungerechtigkeit, wenn ich das so erzähle, dann kennt ihr bestimmt auch Geschichten aus eurem Leben, wo ihr solche Ungerechtigkeiten erlebt habt. Aber genauso, wie ich mich als ein Mensch kennengelernt habe, der tief gekränkt worden ist und durch diese Kränkung auch wachsen musste, habe ich auch erleben müssen, dass ich Freunde, Familie unbeabsichtigt und vorsätzlich gekränkt habe. Darüber erzähle ich nicht gerne. Aber das ist ein Teil von mir. Und zu meinem Beruf gehört es ja auch, immer viel zu reden, immer was sagen zu müssen. Und ich kenne mich selber. Mit dem einen oder anderen Satz ziehe ich den anderen gerne mal auf, mache ich einen leichten Scherz über dich, frotzel ich ein witziger Spruch und merke, dass ich dich in einer Art und Weise getroffen habe, wie ich es eigentlich nicht wollte. Und schon verharmlose ich mich selbst dabei. Das war doch unbeabsichtigt. Du interpretierst in dem, was ich dir sage, viel zu viel hinein. Ich kenne mich auch als jemand, der vorsätzlich und mutwillig andere kränkt. Und wenn ich so von mir rede, so frei, dass ich auch zu dieser Kategorie Menschen gehöre, dann weiß ich, dass keiner von euch nicht auch zu diesen Menschen gehört. Jeder kränkt. Und meine Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der andere gekränkt hat? Und was mache ich, wenn ich gekränkt wurde? Fast alle Probleme, die zwischen Menschen entstehen, sind auf Kränkungen zurückzuführen. Wie gehen wir als Christen damit um? Hat Jesus dazu etwas gelehrt? Wir wissen, wie sehr er gekränkt wurde. Nicht nur mit den ungeheuerlichen Vorwürfen und der öffentlichen Vorführung, sondern auch mit brutaler Gewalt. Man hat ihn erniedrigt. Und auch seine Schüler, die ihm so nahe standen, die haben ihn gekränkt, indem sie ihn verleugnet haben, indem sie sich einfach so aus den Staub gemacht haben. Wisst ihr, wie wir mit Kränkungen normalerweise umgehen? Es gibt da reflexartig so drei Verhaltensweisen, wie wir je nach Persönlichkeit und Veranlagung reagieren. Die erste Art und Weise, wie wir auf Kränkungen reagieren: Wir entscheiden uns für den Rückzug. Du hast mich gekränkt, dann zeige ich dir meine kalte Schulter. Der ist für mich gestorben. Mit diesem Mädel bin ich fertig. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ich führe einen Bruch der Beziehung durch. Abwenden, eine Abwendung von dem, der mich gekränkt hat. Und ich frage mich, hilft das weiter? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass erstmal eine gewisse Distanz zu der Person, die einen gekränkt hat, hilfreich ist. Aber der totale Rückzug, eine Haltung einnehmen, von mir aus könnte der Tod sein, wir haben uns nichts mehr zu sagen, diese Verweigerung ist doch schlicht und ergreifend destruktiv. Sie löst das Problem der Kränkung nicht. Sie konserviert es doch eher. Sie hält diese Kränkung doch aufrecht. Hat Jesus so gehandelt? Hat Jesus so gehandelt, als er am Kreuz hing und ihn die Leute verspottet haben? Als sie gesagt haben, du König der Juden, schau doch, wo du gelandet bist. Hat Jesus in dem Moment gedacht, was ein Glück ist dieses ganze Theater bald zu Ende. Was ein Glück bin ich bald wieder beim Vater. Die da auf der Erde, die können mich nicht wertschätzen. Die wissen gar nicht, was sie an mir haben. Dieses undankbare Volk. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich beende die Beziehung. War das seine Haltung? Hat er einen Schnitt gemacht und das Kapitel Menschheit beendet? Hat er uns Menschen sein Schicksal dann selbst überlassen? Gründe dafür hätte er genug gehabt. Aber ich lese etwas anderes. In Johannes 20, Vers 27, möchte ich gerne mit euch lesen. In Johannes 20, Vers 27, da tritt er seinen Jüngern entgegen. Da kommt Jesus durch die Tür, die verschlossen war, hindurch, tritt mitten unter die, die sich so aus dem Staub gemacht haben, die ihn verleugnet haben. Und er sagt, Friede sei mit euch. Nach ein paar Tagen Distanz sucht Jesus wieder Kontakt, die Beziehung, das Leben mit seinen Freunden. Und er spricht ihnen Frieden zu. Und genauso hat Jesus vor deinem Leben keinen Rückzug gemacht. Er ist da. Hier und heute. Und er war schon immer da. Und auch wenn du ihn die kalte Schulter zeigst, streckt er dir seine warme Hand entgegen. Und er bietet dir, deinem Leben, deiner Persönlichkeit, deiner Lebensgeschichte Frieden an. Frieden, das ist ein neuer Weg. Wie oft hast du dich in Konfliktsituationen, weil du gekränkt worden bist, einfach aus dem Staub gemacht? Wie oft hast du den Rückzug angetreten? Kennst du nicht ehemalige Verwandte, ehemalige Freunde und Bekannte, die du mit deinem Rückzug die Tür ins Gesicht geschlagen hast? Zu Recht? Und was hat das gebracht? Ist es nicht Zeit? Ist es nicht vielleicht Zeit, aufzustehen und im Sinne Jesus diesen Kontakt wieder aufzunehmen? Hat Jesus das mit dir, das mit uns nicht schon immer so praktiziert? In der Schulzeit hatte ich eine gute Freundin. Alle haben gedacht, wir wären ein Paar, aber sie war nur eine gute Freundin. Wir konnten viele Sachen miteinander unternehmen und in einer guten Freundschaft, da kann man sich auch einiges sagen. Und irgendwann mal hatte ich eine Freundin und eine richtige Freundin und da hat diese gute Freundin zu mir gesagt, was? Das ist nichts für dich. Vergiss es. Finger weg. Und ich war beleidigt. Ich habe gesagt, du bist eifersüchtig. Und die hat gesagt, jetzt hast du aber ein bisschen daneben geschossen, Horst. Wir haben uns gestritten. Und um diese Freundin ist unsere Beziehung kaputt gegangen. Diese gute Freundschaft, die da war, auf einmal war sie weg. Wir sind uns aus dem Wege gegangen. Und ich weiß noch, zum Schluss dieses ganzen Streites hat sie mir einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief hat sie mir deutlich gemacht, dass sie mich sehr mag und dass sie das total schade findet, dass wir aufgrund dieses Streites so auseinandergehen. Und sie bietet mir eine Hand an. Lass uns doch auf eine andere Weise wieder versuchen. Lass uns das doch mal ruhen lassen. Was ist denn mit unserer Freundschaft? Naja, ich, 18 Jahre, Hallodri, ja, habe diesen Brief gelesen, nichts verstanden. Ich habe so eine Kiste, da tue ich all meine Briefe rein, habe ich auch da reingetan. Und naja, weg war ich aus Offenbach, habe dann studiert, ja, und habe dann geheiratet. Und dann war ich in Friensau und habe da meine... Ich habe da mal so aufgeräumt, das war im Studium gerade zu Ende, ich wollte gerade nach Hamburg ziehen, ich habe da aufgeräumt, da sammelt sich noch eine Menge Mist an, wenn man da 5 Jahre studiert hat. Und da habe ich diese Kiste gefunden und ich greife da so rein und merke, dass da so Briefe gewesen sind von Freunden, auch von meiner Mutter und auch diesen alten Brief von meiner Freundin habe ich da gelesen. Und ich habe ihn gelesen und ich war geschockt. Ich habe gemerkt, hey, die hat mir signalisiert, sie hat mir echte Freundschaft signalisiert, Versöhnung signalisiert. Sie hat mir eine Hand gereicht und ich habe sie einfach ausgeschlagen. Nur weil ich beleidigte Leberwurst gespielt habe. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe nach 7 Jahren? Ich habe ihr zurückgeschrieben. Ich kannte noch die Adresse ihrer Eltern. Ich habe ihr zurückgeschrieben und mich entschuldigt dafür und gefragt, wie es ihr geht und ihr erzählt, was ich so in der letzten Zeit so getrieben habe und gefragt, ob sie auf irgendeine Art und Weise sich vorstellen könnte, diese Beziehung wieder nach 7 Jahren auf irgendeine Art und Weise wieder aufzunehmen. Ich war so überrascht. Nach dem Tag hat sie sofort angerufen. Er hat sich riesig gefreut. Und sie hat auch gesagt, Horst, du hast in deinem Brief geschrieben, dass du verheiratet bist. Das finde ich super. Denn wenn du das nicht geschrieben hättest, hätte ich gedacht, naja, das ist so einer, der in die Jahre gekommen ist, noch nicht verheiratet ist und ganz stark auf Brautschau ist und weil er gerade alles abgegrast hat, sucht er, kramt er in deiner Vergangenheit, ob es da noch was geben könnte. Aber das bist du ja nicht. Du bist echt interessiert an der Freundschaft. An der Beziehung. Das finde ich toll. Habe ich sie gefragt, wo wohnst du denn? In Berlin. Ich habe gesagt, das ist doch nur ein Katzensprung von Friensau. Und dann habe ich sie besucht. Und das war so schön. Beziehungsweise das war nicht so schön, ganz ehrlich gesagt. Meine Frau und sie sind durch Berlin getigert und ich bin ganz blöd hinterhergelaufen. Und die beiden haben sich Geschichten über mich erzählt, ja? Und haben sich lustig über mich gemacht. Nichtsdestotrotz, wir sind bis heute Freunde geblieben. Wie sieht es mit deinen Freundschaften, Beziehungen und Kontakten auf? Ist es nicht im Sinne Jesus vielleicht Zeit aufzustehen, den Kontakt wieder aufzunehmen? Hat Jesus nicht schon immer das auf diese Art und Weise mit dir praktiziert? Ich möchte noch zwei weitere Art und Weisen, ein bisschen kürzer beschreiben, wie wir mit Kränkungen umgehen. Wir gehen zum Gegenangriff über. Rache ist süß. Der andere soll das büßen. Aggression. Dadurch fühle ich mich doch stark, dadurch fühle ich mich doch besser. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Je nach Persönlichkeit reagieren Menschen auch so. Und Jesus? In Jesaja 50, Vers 6 steht, ich bot meinen Rücken dar, denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht barg nicht vor Schmach und Speichel. Das heißt, Jesus hat nicht mit Gewalt reagiert auf seine Verschmähung. Kein Angriff. Das hat noch nie jemand überzeugt und befriedet. Stattdessen lese ich in der Bergpredigt etwas ganz anderes. Schlagt mit mir auf Matthäus 5. Ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass euch gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biet ihm auch die linke dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass auch ihn den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab vor dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Jesus überzeugt, indem er mit ein Stückchen Provokation und Überzeichnung den Tätern, den Menschen, die verletzen, den Menschen, die zwingen und verachten, deutlich macht, welche Rolle sie einnehmen, auf welcher Seite sie stehen. Und durch diese Überzeichnung hofft er, dass sie vor ihrer Art und Weise zurückschrecken, vor ihrer Gewalt, vor ihrer Macht zurückschrecken. Liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Das ist die Nachricht für einen gekränkten Menschen. Kein Gegenschlag ausüben. Und eine dritte Art und Weise möchte ich noch beschreiben, wie wir auf Kränkungen reagieren. Wir bleiben passiv in der Opferrolle. Statt seine Enttäuschung zu betrauern, flüchten viele gekränkte Menschen in den Selbstmitleid. Und viele gefallen sich auch in dieser Opferrolle. Damit lässt sich so viel entschuldigen, so viel rechtfertigen, so viel erklären. Weil der Lehrer damals mich so angegriffen hat, deswegen habe ich kein Abitur gemacht. Was ist denn das für eine Erklärung? Was ist denn das für eine Deutung? Weil du damals mit mir ... gemacht hast, deswegen bin ich heute nicht, deswegen habe ich was nicht geschafft. Ist das nicht eine Opferrolle, in der wir uns da hineinfügen? Und ich frage mich, ist Jesus in dieser passiven Opferrolle geblieben? Dass er ein Opfer war, ja. Dass er diese Rolle eingenommen hat, ja. Aber ist Jesus so passiv geblieben? Hat er sein Schicksal in Selbstmitleid ertränkt? Das kann ich nicht lesen. Ich möchte mit euch noch zwei Verse lesen. Offenbarung 7, Vers 10. Da ist einmal eine Situation, wird da geschildert, Jesus auf dem Thron, ja, und sie rief mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das Lamm, Jesus, das Opferlamm, ist auf dem Thron. Und im Vers 17 steht dann, was er da macht. Denn das Lamm, mitten auf dem Thron, wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jesus ist nicht passiv geblieben in seiner Opferrolle. Es ist für ihn kein Grund gewesen, deswegen dein Leben fallen zu lassen. Nein, als Opfer, das lesen wir, speist er uns Menschen, leitet uns Menschen, möchte uns führen. Er möchte uns herausführen aus dem ewigen Kreislauf der Kränkungen. Er möchte uns ein gefestigtes Leben geben, das die schmerzhaften Erinnerungen an die Kränkung verloren hat. Die Erinnerung daran wird immer bleiben, aber die Wirkungen sind neu, weil sie befreien. Deswegen geht den Weg der Vergebung. Das macht euch gesund. Verzeihung reduziert Stresssymptome. Wer verurteilt, kann irren. Wer verzeiht, kann nie irren. Jesus hat die Menschen, Jesus hat die Kränkungen, die wir Menschen konkret an ihn begangen haben, überwunden. Er hat uns verziehen. Und wisst ihr warum? Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Ihr seht, ich habe einen 20-Euro-Schein hier. Habe ich gerade noch aus der Bank gezogen. Und stellt euch mal vor, ihr wärt so einen 20-Euro-Schein. 20 Euro wert. Und du bist ein 20-Euro-Schein. Okay. Und was passiert, Wenn wir jemanden kränken, was passiert, wenn wir Gott kränken? Was passiert, wenn wir gekränkt werden mit unserem Wert, mit unserem Sein? Was passiert, wenn jemand auf uns tritt? Was passiert mit uns, wenn wir uns schlecht verhalten? Aus diesem schönen Schein. Wird denn hässlicher. Ich muss schauen, was ich mit dem noch anfangen kann. Ich hoffe, die Bank nimmt ihn noch zurück. Aber wenn Jesus uns sieht, dann achtet er nicht auf unsere Knitterfalten. Er achtet nicht darauf, wie wir getreten worden sind oder wie wir getreten haben. Er sieht immer noch in uns einen wertvollen Menschen. Der Wert dieses Scheines hat sich ja nicht verändert. Jeder nimmt ihn mir ab. Und wenn ich ihn dem Holger gleich geben würde für die Gabensammlung, der würde dann sagen, okay, danke, 20 Euro kassiert. Für Gott sind wir wertvolle Menschen, auch wenn wir ihn gekränkt haben. Auch wenn wir so gekränkt worden sind, auch wenn wir uns selbst vergiften mit Selbstmitleid, mit Gewalt, mit Rückzug. Du bleibst in seinen Augen wertvoll, weil er dich liebt. Und weil er dieses Empfinden für dich hat, macht er uns ganz deutlich, achtet eure Beziehungen für wertvoll. Brecht sie nicht ab, auch wenn wir uns kränken. Verhindert eure Aggressionen und nehmt nicht eine falsche Rolle ein. Ihr seid keine Opfer. Nehmt nicht die Opferrolle ein. Ich sage andersrum, lebt sie nicht aus in einer Art und Weise, dass Beziehungen dabei nur kaputt gehen können. Folgt dem Beispiel Jesus. Und für das neue Jahr kann ich nur die Frage stellen, fällt euch jetzt ein, was ihr mal wieder klären müsst in eurem Leben? Welche Beziehung ihr mal wieder erneuern solltet. Im Sinne Jesus, setzt das dann auch bitte um. Amen.